Hallo Anzi.
Hallo.
Schön, dass du dich meinen Fragen stellst.
Danke.
Und die Fragen stelle ich vielleicht für viele andere auch. In einem deiner Bücher habe ich gelesen, dass die Lücke zwischen zwei Gedanken so wertvoll sein kann, als Tor ins Nichts. Mhm. Und dazu bräuchte man nur seine Gedanken zu ignorieren und ganz still werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Dann geht man durch dieses Tor und da ist möglicherweise erschreckend wenig.
Oder erschreckend viel.
Oder erschreckend viel.
Ja, da ist etwas, was etwas sehr Ungeahntes. Selbst wenn man irgendwie konzeptionell darüber viel weiß, wenn man jetzt sich viel beschäftigt hat, ja, mit spiritueller Literatur oder mit bestimmten Lehrern. Und dennoch passiert etwas total Überraschendes.
Das muss man selber ausprobieren.
Das muss man in jedem Fall selber ausprobieren. Ja.
Immer wieder oder recht ein einmaliges?
Das weiß keiner. Das.
Immer wieder sind Gedanken da und die Lücken zwischen denen. Und ich kann immer wieder darauf aufmerksam werden, dass die Lücken da sind.
Ja, so beginnt es. Dass man sich, wenn man so will, im ersten Schritt überhaupt bewusst macht, dass es da eine Lücke gibt. Und dann sinkt man tiefer und dann kommen Gedanken, die sozusagen versuchen, diese Lücke zu füllen. Und diese Gedanken haben entweder damit zu tun, dass du etwas verändern möchtest, also dass du irgendwas erwartest. Das ist, wenn man so will, auch die Schwierigkeit oder sozusagen eine Herausforderung, die dann geschieht, dass du ja die Lücke ist erstmal etwas ganz Einfaches, die zu registrieren, wie auch wenn man Musik hört, dann hat man ja nicht nur Töne, man hat auch zwischen den Tönen kurze Pausen. So, und das ist eher sehr ähnlich auch im Geist. Da ist halt ein Dialog, ein innerer Dialog oder Monolog, nachdem wie man will. Und das sind Bilder. Aber da ist auch ein Zustand von kein Bild und niemand, der spricht, sondern einfach nur still, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. So. Aber dann stellt sich die nächste Frage, ja, was soll das sozusagen? Ja? Also was bringt mir das, wenn ich in dieser Lücke bin? Und einerseits könnte man sagen, es bringt dir überhaupt nichts. Und andererseits könnte man sagen, dass es dich völlig umhaut, was da geschieht. Aber was in dieser Lücke passiert, ist halt, dass da ein anderer Gedanke kommt, der versucht, diese Lücke zu schließen. Und dieser Gedanke hat sozusagen zwei Ausprägungen. Etwas mit dem Willen zu tun, mit dem persönlichen Willen, dass da etwas geschieht. Und sozusagen dann ist die Lücke nicht mehr, dann wird die Lücke damit gefüllt. Sozusagen dann wird diese Lücke zu einem Mittel gemacht, zum Zweck.
Dann war ja dein nächster Hinweis, dass man die Gedanken, die dann kommen, auch ignorieren kann.
Ja.
Die Lückenfüller.
Genau, dann kommt halt dieser Lückenfüller. Und dieser Lückenfüller ist eine Erwartung. Das ist eine Ausprägung. Ja? Es gibt sozusagen, wenn man das zusammenfassen will, was da so passiert, dann, wenn man will, kann man das so aufteilen. Dann sozusagen das eine ist, dass du etwas willst, was noch nicht da ist. Und dieser Wille, dass etwas passiert, diese Erwartung, dieses Warten, ist eben nicht die Lücke. Sondern es ist einfach ein Gedanke, der ein bisschen tiefer ist, als sozusagen die Lücke zu registrieren. So, das ist die eine Form, wie Anspannung kreiert wird. Weil eigentlich geht es um Entspannung. Und so, es geht die ganze Zeit um Entspannung. Und ein Weg, sich anzuspannen, ist es, eine Erwartung zu haben. So, dann ist man halt nicht in der Lücke, sondern man ist sozusagen scheinbar in der Lücke, aber gleichzeitig ist auch eine ganz subtile Erwartungshaltung und ein ganz subtiles Warten, was nichts anderes ist, als dass ich halt meinen Gedanken nicht ignoriere, sondern an einen Gedanken festhalte, nämlich der Idee, dass jetzt irgendwas passieren müsste. Und die andere Variante ist, dass je tiefer man sich entspannt in diese Leere, wenn man so will, oder in diese Stille, in diese Lücke, dass auf ganz natürliche Weise bestimmte Gefühle erscheinen, die man nicht fühlen will. Das kann Langeweile sein. Das kann noch tiefer gehen. Das kann eine existenzielle Angst sein, eine Todesangst sein. Das kann Verzweiflung sein. Das kann ein Gefühl der Ohnmacht sein. Das kann Müdigkeit sein. Das kann ein Gefühl von Wertlosigkeit sein. Oder Einsamkeit. Und so wie wir konditioniert wurden, hat das keinen Wert. Und das ist eine Variante, wie sozusagen man da wieder aussteigt aus dieser Lücke, weil es emotional turbulent wird und man ein gewisses Vertrauen braucht, um das an sich heranzulassen. Das heißt, man könnte auch sagen, in dieser Lücke trennst du dich von deinem persönlichen Willen.
Von dem persönlichen Willen.
Von dem persönlichen Willen, der sich darin äußert, wie schon gesagt, dass du etwas willst, was noch nicht ist, oder nicht willst, was schon ist. Und manchmal auch beides zugleich.
Das wären jetzt schon mal zwei Varianten.
Das sind zwei Varianten. Mehr Varianten gibt es eigentlich auch nicht.
Ich habe es ja auch ausprobiert. Du hast ja in deinem Buch immer wieder aufgefordert, jetzt probier es aus. Mhm. Und bei meinem Experiment und wiederholten Experimenten war es auch mal so, dass es wie neblig wurde und dumpf. Mhm. Und von jetzt würde ich nicht sagen, eine der beiden Varianten aufgetaucht ist, sondern ja, wie ein Nebel.
Das kann passieren, wenn, also wenn du das sagst, ja, dann kriege ich sofort ein Gefühl von Anspannung. Das ist so ein bisschen wie, vielleicht kennst du das auch, wenn du meditierst und du kriegst die Anweisung oder den Hinweis, deine Atmung einfach so fließen zu lassen, wie sie ist. Dann kann es passieren, dass deine Atmung ins Stocken gerät, weil du weil eine ganze Zeit Anspannung ist.
Es richtig machen zu wollen.
Es richtig machen zu wollen, genau. Das heißt, du versuchst, es klingt paradox, aber du versuchst, das Nicht-Tun zu tun. Und dann ist es so ein bisschen komisch. So, es kommt dann ein Stock in die Atmung. Und so klingt das für mich auch, was du sagst.
Es war nicht mal unangenehm, was ich mit dem neuen Gedanken, der dann anschließend irgendwann kam, fand, war, dass ich zumindest so kohärente Gedanken losgeworden bin. Also es war nichts Logisches oder Vernünftiges mehr da, sondern so ein bisschen wie verrückt sein. Also ich bin zumindest aus den Aneinanderkettungen der Gedanken da rausgekommen, und da war auf einmal dann Nebel. Und das war eigentlich eine Entspannung zu dem Zustand davor, wo ich halt sehr genau hochgeführt habe, was meine Gedanken mir gerade erzählen. Es war also nicht unangenehm. Und mein Körper hat sich auch entspannt dabei, wenn ich mich jetzt entsinne. Oder wenn ich es jetzt auch mache. Auf einmal wird alles weggezogen. Wieder ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Gedanken werden weggezogen. Und dann stehe ich auch wieder so ein bisschen wie im Nebel da. Ne? Jetzt in der Interviewsituation wünsche ich mir das ja nicht, weil sonst...
Ist doch nicht wünschenswert.
Ja, genau. Jetzt sind ja andere Fähigkeiten gefragt. Oder andere Dinge.
Aber es kann passieren.
Ja, es kann passieren. Ist man total in die Entspannung und dann lala. Und das ist dann auch schön.
Ja.
Also dann fängt es dann auch richtig angenehm zu werden. Ne? Also, was kann man noch erleben in der Lücke? Magst du erzählen, was du schon erlebt hast dabei? Oder was deine Schüler berichten? Was möglich?
Es ist schwierig, das zu sagen, was da erlebt wird, ohne dass sofort eine falsche Vorstellung entsteht. Weil schon zu sagen, was erlebt man da, würde streng genommen bedeuten, dass du etwas erlebst. Dass die sozusagen die suchende Identität, mit der es ja beginnt, ja, sozusagen wir hören ja als erstes irgendwie, da gibt es diese Erleuchtung oder dieses Erwachen oder diese tausende Namen, ja, also wie man es auch nennen will. Und dann beginnt die Suche. Und der sozusagen im Vorfeld sieht es so aus, als würde der Suchende irgendwas finden. Aber es ist näher an der Wahrheit zu sagen, dass sobald der Schatzsucher den Schatz findet, verschwindet der Suchende. Und du erkennst, dass du der Schatz bist. Und nicht der Suchende. Also eine total paradoxe Sache, also rein logisch, ja, sozusagen. Daher könnte man auch sagen, dass du davon überhaupt nichts haben wirst. Weil die das sucht, löst sich auf. Und dann könnte man sagen, was du die Erfahrung, dass du ein ganz anderes Wesen bist, als du dachtest zu sein. Und was dieses ganz andere Wesen ist, das kann man halt unmöglich vorher beschreiben. Man kann es beschreiben, ja, das ist rein funktional, man kann es dazu was sagen, aber es ist eine so neue und so frische Erfahrung, die in keiner Relation steht zu allen Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben in unserem Leben, dass es unmöglich ist, das zu beschreiben. Weil immer, wenn wir etwas beschreiben, brauchen wir etwas, um es verständlich zu machen, brauchen wir irgendwie eine Referenz in unserer Vergangenheit. Irgendeine Art von Erfahrung, mit der wir das vergleichen können. Aber hier gibt es keine Referenz, das ist etwas völlig Neues. Um noch was Paradoxes zu sagen, es ist etwas total Neues und gleichzeitig findest du heraus, dass das schon immer gewesen ist.
Also keine Angst vor Paradoxien haben.
Ja, es ist irrelevant eigentlich. So, ob man jetzt Angst hat oder nicht Angst hat, spielt keine so große Rolle, aber vielleicht nicht ganz unnützlich.
Das darf sein.
Das darf sein und sagen zu wissen, okay, das ist jetzt kein, die sind jetzt nicht alle bescheuert, ja, sozusagen, wenn sie in Paradoxien sprechen, sondern sie können fast gar nicht anders, als es in einem Paradox auszudrücken, weil man letztendlich diese Erfahrung gar nicht ausdrücken kann, sondern man kann sie nur erleben. So, und dann sage ich dann immer, um das so ein bisschen plastischer zu machen, stell dir vor, du würdest ein Kind erzählen, oder ein Kind würde dich fragen, was Verliebtsein ist. So, egal was du sagst, wenn es diese Erfahrung nicht kennt, dann nützt dir auch kein Wort. Nützt dir keine Beschreibung, nützt dir keine Erklärung. Es bringt niemanden eine Erfahrung.
Das ist richtig, ja. Und dennoch, wenn man durch die Tür gegangen ist, sagen wir mal, durch die Lücke zwischen den zwei Gedanken, da kann man ja diesen Schatz dann finden, den man selber ist. Mhm. Das wird aber in irgendeiner Form wahrnehmbar sein.
Ja, es wird klarer sein als alles andere bisher. Also man kann es nicht verpassen. Mhm. Ja? Also man nehme irgendeine sehr schmerzhafte Erfahrung oder irgendeine sehr glückliche Erfahrung und ich behaupte, dass diese Erkenntnis klarer ist, als die beiden genannten. Also wenn man wirklich tief leidet, kann man das nicht verpassen, ja? Sozusagen. Man erlebt es ja. Und wenn man wirklich glücklich ist, weil irgendwas geschehen ist, was auch immer, dann kann man das auch nicht verpassen, ja? Das ist so nah dran, ja? Und so klar. Und das Erwachen, das spirituelle Erwachen ist noch klarer als das. Also es ist unmöglich, das zu übersehen.
Der Schatzsucher ist dann weg und der Schatz ist da. Der ist ja dann geborgen worden sozusagen. Oder der Schatz ist dann da.
Könnte auch sagen, der Schatz erkennt sich selbst.
Der Schatz erkennt sich selbst. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Schatz die Essenz unseres Seins.
Die, nicht nur die Essenz unseres Seins, sondern des Seins überhaupt.
Essenz überhaupt.
Das ist die Essenz dieser Kamera hier. Das ist die Essenz des Himmels, Essenz des Baumes. Deswegen heißt es ja auch, dass wenn du dich erkennst, erkennst du die Essenz aller Formen. Das schließt nicht nur Menschen ein, das schließt nicht nur lebendige Formen ein, das schließt auch das Gebirge ein und alles Leblose.
Ich stelle mir vor, dass das eine große Freude auslösen muss.
Ja.
Das kann einen ja nicht unberührt lassen.
Überhaupt nicht. Mhm. So, aber die Reaktion sozusagen, die Folge davon, die kann unterschiedlich sein. So, die Erkenntnis ist gleich. Aber die Folge, ja, sozusagen die Nebenprodukte, die können anders sein. Also, es gibt ja Gott sei Dank Aufnahmen im Internet, wo man sehen kann, wie jemand wo der Wechsel passiert, wo man das sozusagen live erleben kann. Wie in einem Satsang mit einem Lehrer jemand just in diesem Moment aufwacht. Und oft sieht man sehr viel Lachen. Sehr viel Lachen. Oft sieht man Lachen und Weinen in so einer abwechselnden Also Lachen und Weinen wechselt sich ab. Manchmal ist jemand auch total still, weil es einfach alles raubt, was. Weil es ist einfach, wenn man erwacht, dann ist alles, was bisher war, wahr. Also Wahrheit. Wahr, wahr. Wahr, wahr. Und wird plötzlich wahr, wahr. Ja? Wird plötzlich unwahr. Alles, was man über sich selbst weiß, alles, was man über andere Menschen weiß, alles, was man über die Welt weiß, wird plötzlich unwahr. Und was soll man dann noch sagen? Dann ist man chill. Dann gibt es andere Fälle, von denen ich gehört habe, die dann plötzlich aufspringen und wie losrennen. Aber vor Freude losrennen, ja, sozusagen, nicht irgendwie, weiß ich nicht.
Der Flug der Wahrheit. Weil um den rennen sie auch schon nach. Und ja, das wirft eben die Frage auf, wie ist das Leben nach diesem ersten heftigen Eindruck, wenn man erwacht ist und wirklich erst einmal so deutlich das gesehen hat, die Essenz von allem. Sicher, das Leben geht weiter. Wie geht es deinen Schülern denn damit? Denn ich weiß, dass du berichten kannst, dass du schon auch mehrere Menschen zu dieser Essenz Sicht beholfen hast. Wie geht es deinen Schülern damit? Wie kommen die im Leben zurecht nach der
vielleicht auch unterschiedlich, aber kannst du was darüber sagen?
Ich kann wenig darüber sagen, weil ich habe die ja nie direkt irgendwie gefragt. Ich erfahre so indirekt einfach dadurch, wie sie sich mir gegenüber äußern. Und sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann, aber durch die Schwingung ihrer Worte merke ich, was sich da verändert hat. So, weil meine Arbeit ist ja hauptsächlich online. Und fast alle Schüler, die bei mir erwacht sind, sind durch einen schriftlichen Dialog mit mir erwacht. Das heißt, nicht von Angesicht zu Angesicht. Und was sie dann machen daraus, das weiß ich nicht. Ich habe zwar Gott sei Dank auch irgendwie so eine Gruppe im Internet von ehemaligen Schülern, die erwacht sind. Das heißt, der Austausch geht weiter, aber auf einer völligen Augenhöhe kann ich jetzt nicht sagen, weil es vorher auch auf Augenhöhe ist, aber dann gibt es ja nicht mehr dieses Schüler-Lehrer-Spiel, sondern es ist, wir nennen es ja so Wohngemeinschaft, ja, eine digitale Wohngemeinschaft, wo man sich einfach austauscht und alle sozusagen wissen, dass es eigentlich nichts darüber zu sagen gibt. So, es ist einfach sehr lebendig. Und ja, also ich habe mit denen Kontakt, so, aber ich habe die nie direkt gefragt. Sie kann ich nur von mir selbst sozusagen erzählen. Ich kann nicht sozusagen, ich weiß nicht, wie sich das Leben für sie jetzt ganz konkret geändert hat. Außer, dass sie sozusagen wissen, wer sie sind und sehr glücklich sind damit.
Dein neues Angebot ist ja auch ein Online-Tempel, habe ich gelesen.
Ja, das ist, was ich.
Ach, das ist ja, das. Das ist der Online-Tempel. Genau. Steht denn jetzt nach der Realisation oder nach dieser Essenzschau und Essenzerfahrung noch Klärungsbedarf? Oder möchte man sich dann gerne austauschen oder zusammen feiern, womöglich, wie das Leben sich jetzt darstellt? Was passiert da in dem Online-Tempel?
Na, der Online-Tempel ist ja sozusagen mein digitaler Verzahn. Also statt dass ich mich irgendwo in einem Raum treffe mit Menschen, treffe ich mich in einem virtuellen Raum mit Menschen und führe einen Dialog. So, das ist das, was ich den Tempel nenne, ja. Aber auch so spielerisch, ja, sozusagen. Das ist für mich gar nicht irgendwie, ja, das ist der Tempel und keine Ahnung, so, ich bin jetzt der Oberguru, ja, sondern das ist für mich alles so ein bisschen spielerisch. Also, viele mögen ja auch den Begriff Lehrer nicht. So, für mich hat das eher eine positive Assoziation, weil ich einfach immer gerne Schüler war. Weil mich immer andere Menschen inspiriert haben, ja, dass ich, was sie wissen und was sie können und sozusagen. Aber ich kann auch verstehen, warum man das aufgrund dieser negativen Assoziation auch so lässt, solche Begrifflichkeiten, ja, oder weil dann der Eindruck entsteht irgendwie, dass jemand über jemanden oder irgendwie sowas. Und da findet der Austausch statt. So. Was danach passiert, wenn es innerhalb des Zeitraums, wo der Austausch stattfindet, jemand aufwacht, dann ist mein nächster Schritt eine Einladung in die Gruppe der Ehemaligen, wo es aber noch sehr viel unstrukturierter abläuft. So, da gibt es kein irgendwie Bedürfnis, dass sie jetzt in diese Gruppe kommen oder dass sie sich da weiter austauschen. So, es ist. Ja, es ist nicht. Es ändert sich etwas, wenn man erwacht. Es ändert sich sozusagen, die Orientierung ändert sich. Man ist nicht mehr so. Man hat keine mentale Orientierung mehr. Man lebt nicht mehr auf der Basis einer Einstellung. Sondern es ist eher sozusagen eine spontane Inspiration, die dich ereilt. Wo du den Eindruck hast, dass das Leben dir gewissermaßen vorgibt, deine Intuition vorgibt, was du tun oder lassen solltest. So, deswegen gab es für mich auch nie nie den Wunsch, irgendwie Lehrer zu werden oder irgendwas zu werden. Sondern das Leben hat das so eingerichtet, durch sogenannte Zufälle, ja, dass ich in eine solche Position gekommen bin. Und wenn jemand erwacht und dass es tief genug geht, dass es sich stabilisiert, dann ist man nicht mehr so interessiert daran, etwas aus sich zu machen, ja, irgendein Ziel zu erreichen, sondern dann ist der Sinn, da zu sein. Nämlich.
Das Leben fließt und man setzt eben keine mentalen oder glaubenssatzartigen Blockaden mehr in den Weg. Könnte das so?
So könnte man sagen, ja. Man ist so ein bisschen wie das Blatt im Wind. So. Aber es findet danach auch sozusagen ein Prozess statt. Weil es ist sehr, sehr selten, dass sozusagen die ganzen Ego-Strategien, die bisher aus Gewohnheit dienlich waren, auch, dass die einen vollkommen loslassen. Sondern es ist sozusagen, es ist immer wieder der Versuch da, in dem System, dich wieder, so wie eine Gravitation, dich wieder zurückzuziehen in die persönliche Perspektive. In die Perspektive oder in die Wahrnehmung, wie es halt vor dem Erwachen war.
Das könnte auch durch Mitmenschen geschehen, die einfach sagen, hör mal, du warst doch immer so und so, was ist mit dir los? Kann ich dich noch
auf sein.
Gemeinsame Verabredungen hinweisen? Bist du noch dabei?
Das kann sein. Das kann sein. Aber sozusagen, die Macht geht nicht von der Person aus, sondern die Macht geht dann aus, jetzt Macht im negativen Sinne, von der eigenen Liebesbedürftigkeit aus. Und dann kann es durchaus sein, dass man dann, weil etwas noch nicht wirklich durchschaut wurde, dass da noch ein blinder Fleck ist und dass man sich aus Gewohnheit und aus diesem Schatten heraus, dann an diese Verabredung, diese Verabredung eingeht, aber nicht merkt wirklich warum, was denn fast das Motiv ist. Das spricht jetzt nicht allgemein in Verabredung, ja, sozusagen, sondern es geht nur um die Motivation. Weil natürlich jeder Mensch hat seine Agenda, jeder Mensch hat seinen Plan und du bist Bestandteil des Plans, ja. Die Eltern haben einen Plan für dich, deine besten Freunde haben einen Plan für dich, alle haben irgendwie einen Plan für dich und für alle bist du ein Mittel zum Zweck. Aus der Ego-Perspektive, das klingt jetzt hart, ja, ist jeder Mensch ein Mittel zum Zweck. Auch wenn er total geliebt wird, auch wenn jemand total aufopfert für jemanden, es geht immer nur um einen selbst letztendlich. Aus der Ego-Perspektive. Wir haben nur so sehr schöne Begriffe, das sozusagen weicher und schöner auszudrücken, ja, ein bisschen auch zu romantisieren. Aber wenn man sich wirklich anguckt, was die Struktur ist, wie der Mechanismus läuft, dann ist jeder für jeden Mittel zum Zweck. Der Zweck ist Überleben. Und diese Freiheit.
Physisches Überleben, darf ich noch machen?
Physisches Überleben, ja, aber jetzt nicht im Sinne von nur Kampf oder Flucht, was sich auf eine akute Situation bezieht, sondern das bezieht sich genauso auf die Selbsterhaltung durch Geld, Ressourcen, Obdach. Das bezieht sich genauso auf das Bedürfnis, sich zu sozialisieren, um den Schutz der Gruppe zu bekommen und auch nicht ausgestoßen zu werden aus der Gruppe. Und das bezieht sich genauso auf Fortpflanzung, was sozusagen ein kollektiver Überlebensinstinkt ist, damit die Spezies Mensch sozusagen am Leben bleibt. Und dann geht es um Partnerschaften und um Sex und um Attraktivität und so jegliche Form auch von Zweierbeziehung im Grunde.
Das sind alles die Sachen, die einen auch zurückziehen können, ne?
Das sind alles die Sachen, die einen zurückziehen können. Ja. Mit Betonung auf Können. Weil an sich sind das alles, das Leben hat das so gemacht. Ja. Das ist, hat alles seine Sinnhaftigkeit, warum das so ist. Das ist also keine Verurteilung. Ja, das, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung, wie Leben funktioniert, wenn man so will, ja? So ein zwischenmenschliches Leben, vor dem Erwachen vor allem. So. Aber auch nach dem Erwachen, wenn man dann nicht bereit ist, vollkommen loszulassen, sein Leben loszulassen. Den Wunsch loslässt, nicht zu überleben, dann können diese Instinkte dich wieder dazu führen, dass das Bewusstsein, das plötzlich total aufgegangen ist, wenn man so will, dass das wieder kontrahiert in die persönliche Identität. Das kann passieren, das passiert auch.
Was dann?
Dann ist es sehr hart wahrgenommen. Ich kann nicht schlecht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich von der Beobachtung her. Es ist gewissermaßen schlimmer als vorher, weil man weiß, jetzt weiß man ja, was möglich ist, ja? Was in der Realität überhaupt an Potenzialen existiert. Und dann fällt man wieder zurück in dieses enge Menschsein, ohne es selbst zu verurteilen. Aber es ist einfach, sich nur als ein Mensch wahrzunehmen, ist nun mal eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung der Realität und von sich selbst.
Da besteht sicher auch die Gefahr, wenn ich mich jetzt wieder als
Tochter oder Mutter oder Partnerin erlebe oder Arbeitnehmerin, um wieder dahin zu kommen, in dieses ungebundene Wahrsein der Essenz, mich der Fesseln zu entledigen oder dessen, was ich als Fesseln erlebe. Vielleicht verlasse ich meinen Partner, vielleicht kündige ich meinen Job, gebe meine Wohnung auf, in dem Versuch, das hinter mir zu lassen, was mich scheinbar zurückgezogen hat. Es fühlt sich aber irgendwie jetzt dann, wenn ich so sage, auch nicht als Lösung. Das wird nicht die Lösung sein.
Es ist auch nicht Teil meiner Arbeit, irgendjemand zu sagen, befreie dich von deinem Job oder von deinem Partner oder ähnliches. Das ist auch totaler Quatsch. Aber wenn man das sozusagen so aus der Vogelperspektive betrachtet, was so passiert in den Menschen, die erwachen, dann ist das was auch häufig passiert. Das ist aber nicht mir passiert. So als aus eigener Erfahrung kann ich das zum Beispiel nicht bestätigen, weil ich bin im Grunde am nächsten Tag nach dem Erwachen aufgestanden und ganz normal zur Arbeit gegangen und habe überhaupt nichts verändert. Und hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass mich irgendwie etwas in meiner Freiheit einschränkt, weil die Erkenntnis war, dass ich Freiheit bin. Also, dass ich nicht, dass ich jemand bin, der frei ist. Und dass diese Freiheit an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, sondern dass diese Freiheit frei ist. Und dass ich diese Freiheit bin. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich in einer Partnerschaft bin, ob ich nicht in einer Partnerschaft bin, ob ich Arbeit habe, ob ich nicht Arbeit habe. Das spielt überhaupt keine Rolle in Bezug darauf, wie ich mich selbst wahrnehme. Als Freiheit. Oder als Bewusstsein. Oder als erwachtes Selbst. Oder als wahres Selbst. Oder als tausend andere Namen. Ja? So. Aber es gab gleichzeitig auch nicht den Wunsch, das fortzusetzen. Oder irgendwas erreichen zu wollen, außer, ich glaube, ich habe damals gedacht, sowas wie befreiend das ist, zur Arbeit zu gehen, ohne die Angst zu haben, sie zu verlieren. Und ohne den Druck zu haben, irgendwas bewegen zu müssen. Sondern da war eine totale Offenheit dafür, was immer passiert, wird passieren. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr entscheidend. Und dann ist alles sozusagen natürlicherweise weggefallen. Ich musste das nicht irgendwie initiieren. Aber es gab auch sozusagen andere Beispiele, andere Situationen, wo ich sehr wohl gespürt habe, dass ich mich von einem Menschen trennen muss, zum Beispiel. Teilweise sehr, sehr paradoxe Situation, wo man sozusagen mitten in der Verliebtheitsphase intuitiv das Signal bekommt, dass man sich trennen muss. Was sehr paradox ist, weil normalerweise ist es genau die Phase, wo man sich am wenigsten trennt. Ja? Genau. So. Ja. Und das dann trotzdem zu machen, war nicht einfach. Aber sozusagen, man sieht im Nachhinein immer, welche Früchte das bringt, und dann weißt du, ach ja, das war genau richtig.
Und während diese Entscheidung, scheinbare Entscheidung fiel, hat sich das sehr sicher angefühlt innen? Oder musstest du irgendwo Vertrauen aufbringen, dass dieses
Intuitiv. Diese Entscheidungen sind nie sicher.
Die sind nie sicher?
Nie sicher. Hm. Nein. Die sind das Gegenteil von sicher. Aber etwas weiß. Also für mich ist das Intuition, Herz. Dein Herz weiß, dass es richtig ist. Aber es steht natürlich oft im Konflikt mit dem, was du denkst, was richtig ist, und mit dem, was dir vor allem deine Instinkte sagen, was richtig ist. Denn jetzt gerade in diesem Beispiel, ja, wo es um Partnerschaften geht, wird dir dein Instinkt nie sagen, dass du dich trennen solltest. Weil der andere dient dem Überleben. Nicht nur deinem individuellen Überleben, auch dem kollektiven Überleben der Spezies. Das ist ja der biologische Sinn. Ja? Das klingt jetzt nicht romantisch, aber das ist der biologische Sinn. Und daher wird dir dein Instinkt das nie raten. Es sei denn, wenn dein Partner ist eine Bedrohung für dein Leben. Dann wird dein Instinkt natürlich raten, dass du dich trennen solltest, ja? Aber im Normalfall gibt es einen Konflikt zwischen Kopf, Bauch und Herz. Und da aufs Herz zu hören, obwohl das rational und instinktiv überhaupt keinen Sinn macht, ist sehr herausfordernd. Aber man sieht es dann an den Früchten. Es erfordert einmal Mut, das dann zu machen. Und dann in der Erfahrung, wenn man das oft genug gemacht hat, kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo man gar nicht mehr anders kann, als intuitiv richtig zu entscheiden, weil man die Konsequenzen kennt. Sowohl die Konsequenzen, wenn man es nicht tut, und die Konsequenzen, wenn man es tut. Und dann verlierst du irgendwann auch den Anspruch, dass es irgendwie Sinn machen muss. Weil du weißt es einfach.
Wie ist es mit Schuldgefühl? Wenn du jetzt spontan deinem Herzen folgst und zum Beispiel auch mal eine nicht so opportune Entscheidung triffst, glaubst du den Schuldgefühlen, die da eventuell auftreten können? Wie ist es mit denen?
Da kann keine Schuldgefühle auftreten. Weil erstens gibt es da niemanden, der sozusagen, soll man sagen, es gibt niemanden, der diese Schuld tragen kann. Also wenn die Schuld jetzt ein Rucksack wäre, ja, dann gibt es da keine Identität, die diesen Rucksack tragen könnte. Die verschwindet einfach nach dem Erwachen. Und Entscheidungen aus der Intuition sind immer kollektiv intelligent. Das heißt, jetzt ganz praktisch betrachtet, so die Frau, die ich dann verlassen habe, hat kurze Zeit einen neuen Partner gefunden, der aus meiner Sicht sehr viel besser zu ihr passt und wurde schwanger und sozusagen kriegt ein Kind. Das heißt, man sieht im Nachhinein immer, dass es auch kollektiv Sinn macht. Natürlich kann man jetzt auch schön reden, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Aber man sieht, dass diese Herzensintelligenz für alle mitdenkt. Das heißt, niemand geht danach schlechter. Natürlich gibt es immer so eine Phase manchmal, ja. Aber du siehst, dass es allen mal besser geht. Und da gibt es kein Schuldgefühl. Warum auch, wenn es einem besser geht?
Du hast von inneren Konflikten gesprochen. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Ruf bekommt oder trenn dich und man möchte es eigentlich, es gibt auch äußere Konflikte. Und da wäre ja auch nur zu wünschen, dass man genau die Lösung findet, wo es hinterher allen am besten geht. Würdest du sagen, dass zu seiner wahren Essenz aufzuwachen oder zu der wahren Essenz aufzuwachen, Frieden erst möglich macht, Konfliktlösung erst möglich macht?
Konfliktlösung nicht, aber Frieden, jetzt global betrachtet, ja, nur so.
Lokal auch, lokal und global, also in deinem unmittelbaren Erleben, so wie auch.
Ich meinte einfach nur, weil es gibt ja auch Konfliktlösungsstrategien, die funktionieren, ob man jetzt erwacht ist oder nicht erwacht ist. Das ist ja sozusagen ein Mechanismus, der da passiert. Aber ich möchte es mal so beschreiben. Wenn man auf einem Boot ist und in dieses Boot hat ein Loch, ein Leck und es dringt Wasser ein, kann man das auf zwei verschiedene Wege lösen, das Problem, um nicht unterzugehen. Man kann entweder sich einmal schnappen und das Wasser ausschöpfen, oder man kann das Loch schöpfen. Und das ist sozusagen der Unterschied zwischen Konfliktlösung und möglichem Frieden. Denn diese Konfliktlösung, die hat kein Ende. Der neue Konflikt bahnt sich schon an. Es ist ein ewiger. Man löst ein Problem und das nächste kommt auch sofort auf. Vielleicht nicht sofort, aber es taucht auf.
Also habe ich das richtig verstanden, dass im Erkennen der wahren Essenz unserer aller wahren Essenz. Das wäre jetzt der Stopfen, der das Loch im Boot verschließen würde und dann kann Frieden sein.
Ja. Was ein bisschen kontraintuitiv ist, weil wir sehr daran gewöhnt sind, sozusagen darauf zu achten, was vor unseren Augen passiert. Und es klingt, für viele Geister klingt das total verantwortungslos, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ignoriert das alles. Sondern erkennt uns selbst. Dann kommen sofort die Überlebensinstinkte und auch eine Angst. Das kann doch nicht sein. Das ist total verantwortungslos. Die Probleme lösen sich doch nicht von alleine. Ja, sozusagen. Kann der nicht irgendwo erwarten, dass nur mal, wenn man jetzt für sich selbst irgendwas erkennt, dass er irgendwie der Welt geholfen hat. Aber wenn man das tiefer betrachtet, und vor allem natürlich erst, wenn man das wirklich auch selber, diese Wahrheit selbst entdeckt für sich, als man selbst, dann wird ganz tief erkannt, dass das alles hier ein Körper ist. So tief, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, jemanden zu verletzen oder Krieg zu führen, weil das das Gleiche bedeuten würde, wie als würde man sich selbst in den Arm schneiden oder sich ein Bein abhacken. Es macht keinen Sinn, weil wir vor dem Erwachen diesen Schmerz fühlen. Und wenn wir jetzt nicht psychisch krank sind, würden wir uns selbst nie verletzen, auf diese Art und Weise. Wir würden unseren Körper nie mit Absicht verletzen, sei denn, es ist eine psychische Störung da, oder sozusagen eine leichte psychische Störung, ja? Dann gibt es so etwas, wie ein selbstverletzendes Verhalten. Aber normalerweise, ein normaler gesunder Mensch würde jetzt nie auf die Idee kommen, einen Hammer zu nehmen und sich aufs Knie zu schlagen, ihn mit der Idee, gesund zu werden. Und wenn erkannt wird, wer wir wirklich sind, dann könnten wir nie in einen Krieg ziehen, weil es genau das Gleiche bedeuten würde. Es wäre genau, also es würde dir überhaupt nicht einfallen. Genauso wie mit dem Hammer und dem Knie. Es macht keinen Sinn.
Und im unmittelbaren Alltag, wenn da zum Beispiel eine Situation auftritt, wo man tatkräftig helfen kann, wird man aus dem gleichen Grund auch nicht vorübergehen, wenn die vor der Haustür sich abspielt oder im eigenen Erleben, sagen wir mal, Ersthelfer an der Unfallstelle oder ich weiß nicht, man kann jetzt sämtliche Beispiele, die tatsächlich im Leben auftreten.
Das ist was anderes. Mhm. Denn man muss unterscheiden zwischen einer geplanten Aktion und einer Reaktion auf eine akute, aktuelle Situation. Zum Beispiel, man ist in der U-Bahn, jemand wird tätlich angegriffen, da ist Zivilcourage gefragt und nützlich und sinnvoll. Aber 50 Jahre lang in seinem Wohnzimmer zu sitzen und Krieg nur aus den Nachrichten zu kennen und sich deshalb zu fürchten, deshalb ein Feindbild aufzubauen, ist absoluter Unsinn. Weil wenn man eine Kamera hätte und diesen Menschen begleitet hätte, von seiner Geburt, eventuell bis zum Tod, und gucken würde, ob es überhaupt einen Konflikt gab in seiner Realität, nicht was aus dem Fernsehen kommt, sondern akut, aktuell, würde man so für die etwas finden. Weil es ganz selten ist, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, zu reagieren. Und nicht nur notwendig, sondern auch heilsam. Es ist heilsam, Zivilcourage auszuüben. Das heißt aber nicht, dass man sozusagen jetzt ein schlechter Mensch ist, wenn man es nicht macht. Ja? Aber das ist so eine ganz normale, sinnvolle Reaktion. Auch wenn ein Kind über die Straße läuft, weil das ein Fußball hinterher rennt, und man sieht ja ein herannahendes Auto, dann steht man auch nicht da und denkt, alles ist Liebe und alles ist wunderbar, alles darf sein, wie es ist. Sondern man geht hin und rettet das Kind, ja. So ganz normal. Aber das ist also wirklich eine Situation, die sich spontan ergeben hat und wo es auch einen unmittelbaren Handlungsbedarf gibt. Aber was in unserer Gesellschaft passiert ist, dass es gar keinen Handlungsbedarf gibt. In unserer Einflusssphäre, sondern wir werden gefüttert mit Feindbildern. Und es wird ein künstlicher Widerstand erzeugt, obwohl unser ganzes Leben friedlich verläuft. Es ist verrückt.
Es sei denn, man hat tatsächlich eine Situation unmittelbar in seinem, dass man jemanden schützen muss. Oder
das ist was anderes, natürlich. Natürlich.
Also wenn gar nicht theoretisch, sondern total praktisch de facto auftritt, dann geschieht es auch.
Dann gibt es eine adäquate Reaktion. Und die hängt natürlich auch davon ab, wie reif man ist und wo man ist, auch spirituell, ja. Also das ist alles so, aber das ist auch sehr schwer anzunehmen. Es ist sehr schwer anzunehmen, dass die meisten Gefahren reine Einbildung sind. Überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Was etwas völlig anderes. Oder was völlig anders ist, ist, wenn du zum Beispiel mitbekommst, dass irgendwo Krieg wirklich herrscht und du fühlst dich berufen, intuitiv, weil du es kannst oder weil du den Ruf fühlst, da was zu machen, dann auch was zu machen, dann ist es authentisch. Dann ist es getragen von etwas anderem, als wenn man ein Feindbild hat, was künstlich geschaffen wurde und diese ganze Angst in sich trägt, aber nie etwas damit macht oder denkt, dass wenn man auf die Straße geht, dass man da irgendetwas bewirkt. Denn das ist ja auch sehr ernüchternd, wenn man betrachtet, was. Das wurde ja noch schlimmer. Es wurde ja nicht besser. Die Konflikte und die Kriege wurden ja nicht weniger, die wurden mehr. Aber man will immer noch mit den gleichen Methoden etwas lösen. Und die Methode ist, die gucken uns als erstes an, was draußen passiert. Und dann nehmen wir den Eimer und schöpfen das Wasser aus dem Boot. Aber berücksichtigen das Loch nicht. Und das Loch ist in uns.
Nochmal auf die Essenz, die es zu entdecken gilt, zu sprechen kommen, die so, wenn ich es richtig verstanden habe und von meinen eigenen Forschungen berichten kann, so ein stilles, lebendiges Leben ist, wenn man überhaupt sich mit Worten annähern kann.
Was meinst du mit Weben?
Ja, also das, was ich mal auch anhand deiner Bücher selber ausprobiert habe, diese Stille zu gehen. Es war nicht nur neblig oder es gab so Nebelphasen, aber es ist eben schwer auszurücken, aber da war auch was Lebendiges, Pulsierendes. Und du sagst ja, die Essenz selber hat keinen Willen.
soweit ich es richtig verstanden habe, die keinen eigenen Willen, dass irgendwas so oder anders sein sollte. Habe ich das richtig verstanden?
Es ist nicht. Man kann es so sagen, ja. Weil die Essenz formlos ist. Und ein Wille hat eine Form, und zwar eine Gedankenform. Ein Wille ist ein Gedanke, wenn man es runterbricht. Oder eine instinktive Reaktion, wenn man es will.
Und dieses Lebendige, was ich da gemeint zu spüren zu haben, bringt doch diesen Willen dann auch erst hervor. Da wird vielleicht dann irgendwann mein Wille wahrnehmbar. Auch die Stille, die wird, das Nebulöse, was ich so gespürt habe, bringt ja dann, wenn es die Essenz und die Grundlage von allem ist, dann einen Willen hervor und einen Lärm hervor, wenn die Stille aufhört, still zu sein, oder beziehungsweise gleichzeitig kann sie den Lärm der Welt produzieren. Und es ist ein Fluss der Ereignisse offensichtlich. Es ist ja nur überhaupt nicht langweilig. Auch wenn sie selber keine Form hat und sehr still ist, diese Essenz bringt ja all das hervor. Also sie hat auch Ausdruck in der Welt.
Ja,
da ist ja keine Trennung.
Natürlich.
Und diesen Ausdruck, den die Essenz in der Welt hat, entweder, also angefangen vom kleinsten Insektchen oder über eine Geste, die ein Mensch macht, oder eine Erfindung von Menschen, also all die unnennbaren und, wie das Dao sagt, 10.000 Dinge, entspringen aus der Essenz.
Das ist das Paradoxe. Und es gibt auf diesem Weg auch, wenn man so will, unterschiedliche Erwachens, nenne ich mal Erlebnisse. Ja. So, manche Menschen machen als erstes die Erfahrung in ihrem Herzen, dass sie alles sind. Das ist, wenn Mystiker sagen, ich sehe Gott in allen Dingen. Es wird intuitiv erkannt, dass du der Baum bist, dass du der Himmel bist, dass du jeder Mensch bist, dass du alles, was du siehst und hörst und fühlst und tastest und schmeckst und riechst, dass du das bist. Dass du praktisch in dir selbst spazieren gehst. Und nur dich selbst siehst. Und das wird erfahren als sozusagen als Einheit. Die Erfahrung der Einheit. Das ist eine Herzensqualität. Das ist Liebe. Göttliche Liebe, ist nicht die romantische Liebe, sondern die höchste Form der Liebe. Wenn es da nicht zwei gibt, sondern ein, nur noch eins. Also sozusagen jenseits auch von Verschmelzung oder Verbindung, weil das setzt wieder zwei voraus, die sich verschmelzen. So, aber es gibt diese intuitive Erfahrung der Einheit. Und die ist sehr lebendig. Und da ist Freude, alles sozusagen, was man irgendwie an positiven Gefühlen sagen kann, sind dann eine Begleiterscheinung davon. Dass konstant Freude da ist, konstant Liebe da ist, konstant Dankbarkeit und Wertschätzung da ist für alles, was ist. So, das könnte man zum Beispiel als ein Erwachen des Herzens bezeichnen. Dann gibt es aber noch das Erwachen zum, nennen wir es Bewusstsein. Wo das Bewusstsein sich selbst erkennt. Und da ist sein Bewusstsein identisch mit Stille und Formlosigkeit. Das ist absolut leer. Da passiert nie etwas. Da hört man auch Lehrer sagen, mir passiert nie etwas. Und gleichzeitig passiert mir ständig etwas. Total paradox. Aber in der Erfahrung erlebbar. Und dann ist das so. Einfach. Es ist dann einfach so. Es gibt eine Dimension in uns, die wir sind, wo nie etwas passiert. Das ist auch die Dimension der Freiheit. Die Dimension des Friedens. Die Dimension der Stille. etwas sehr Jenseitiges, wenn man so will. Das ist was, was man mit Nirvana bezeichnet, oder mit dem Nichts. Also im Sinne von nicht eine Form, sondern formlos, nichts.
Muss man, um dieses Nichts zu erreichen, das ist keine tolle Formulierung, okay, aber den Körper verlassen, muss man alle Formen hinter sich lassen, oder?
Es ist doch was passiert. Es ist nicht, man kann es nicht so sagen, weil das wieder nach, das klingt nach einer Strategie. Man kann nicht den Körper verlassen, sondern es ist das, was man dann erfährt. Man erfährt als Bewusstsein, dass der Körper der kleinste Teil allein ist. So, aber wir drehen uns immer noch um die Frage des Bildes. So, ich muss nur ein bisschen ausrollen, das soll erklären. So. Also hat man sozusagen ein erwachtes Bewusstsein, was identisch ist mit dem, was man als Nichts bezeichnet, als Stille, als Freiheit, als Frieden, als Unsterblichkeit, als Unverletzlichkeit. Ja, die Freiheit ist ja nicht sozusagen, dass man nur sich gut fühlt, sondern die Freiheit ist, dass man seine Unverletzlichkeit erkennt und seine Unsterblichkeit. Weil dann spielt es keine Rolle mehr, wie man sich fühlt, man ist immer frei. Weil es jenseits ist von diesem Spiel der Formen, aus, die polar sind. Niemand fühlt sich immer nur gut, auch kein Erwachter. Also ganz im Gegenteil, man hat einen viel lebendigeren emotionalen Körper. Das heißt, man hat sozusagen extrem unangenehme Gefühle und extrem positive Gefühle. Und, aber es gibt nie ein Problem, weil man weiß, dass man nicht verletzt werden kann. Und man weiß es nicht im Kopf, sondern man erlebt die Realität so. Und es wird gesehen, wenn das Herz auch erwacht, dass jede Form man auch ist. Und da gibt es sozusagen einen Herzenswillen, der nichts mehr zu tun hat mit meinen Überlebensinstinkten und mit meiner persönlichen Einstellung oder mit meiner Meinung von richtig und falsch, sondern ich würde sagen, es ist dann der Wille der Liebe. Es gibt einen, die Liebe hat einen Willen, wenn man so möchte. Und man wird ein Instrument dieses Willens. Und gleichzeitig ist man sozusagen diese Liebe, dieser Wille und jenseits davon. Da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben, was aber überhaupt niemandem etwas bringt. So, weil das zu erfahren, ist ein ganz anderer Weg, als darüber zu lesen.
Wenn sich die zwei Wege oder Erlebnisarten des Erwachens, eben das sich als nichts erkennen und das sich als alles erkennen,
dann gibt es noch einen dritten.
Oh, okay.
Da wo kein Unterschied mehr.
Wollte ich fragen.
Das spielt keine Rolle, weil es wird dann gesehen, Form und Formlosigkeit ist eine Sache. Ich übersetze es manchmal so, Bewusstsein hat verschiedene Aggregatzustände. Es hat einen Zustand jenseits aller Zustände und dann hat es sozusagen von der Feinstofflichkeit über bis zur Grobstofflichkeit verschiedene Aggregatzustände. Aber es ist alles eine Sache. Man kann es alles Liebe nennen, man kann es alles Bewusstsein nennen. Das ist dann sozusagen der persönlichen Vorliebe vorbehalten. Aber und dann, das ist dann das, was dann Zen-Meister sagen, sozusagen vor der Erleuchtung Holzhacken, nach der Erleuchtung Holzhacken. Es spielt keine Rolle mehr. Man kann ein ganz gewöhnliches Leben führen, was sehr viel erfüllender ist. Aber man dann rennt nicht herum mit irgendwelchen Konzepten, oder das Einfache, das Gewöhnliche wird außergewöhnlich. Und das Außergewöhnliche wird normal. Man macht irgendwie so einen Kreis, könnte man sagen, ja. So, man fängt so ein bisschen gewöhnlich an und dann sucht man etwas, hat eine tiefe Sehnsucht nach der Wahrheit, nach Liebe, nach Freiheit, nach Frieden. Und dann könnte man sagen, das Bewusstsein macht eine Evolution irgendwie durch, kommt aber am Ende irgendwie dort an, wo es angefangen hat, aber auf einer höheren Ebene. So, und vielleicht gibt es noch weitere Sachen, die ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht. Ich schließe nicht aus, dass noch was kommt.
Ja, und ich habe mal gehört, den Spruch, wenn du am Ziel an bist, aber den Weg nicht gegangen bist, dann wird dir das Ziel nichts nützen. So habe ich es verstanden. Also wenn du jetzt von jetzt auf gleich ans Ziel katapultiert bist, aber den Weg dorthin nicht gegangen bist, dann wird dir das Ziel nichts nützen, weil auf dem Weg dorthin Entfaltungen, Erfahrungen geschehen sind, die das Ziel als in den richtigen Kontext einbetten oder ins...
Ja, das ist so, wie dann manche sagen, du musst entweder genug Erfolg gehabt haben oder genug Leid erfahren haben, damit du zu schätzen weißt, das Erwachen zu schätzen weißt, weil du den Kontrast einfach kennst und weil du sozusagen im genug Erfolg haben die Hoffnung verlierst, dass durch irgendetwas, was du noch ins Leben hinzufügst, dass du dann sozusagen darauf glücklich bist und erfüllt bist. So irgendwann weißt du einfach, dass es nicht geht und dann schießt du dir in den Kopf wie Kurt Cobain, der dann gesehen hat, ich habe ja alles, aber ich bin total leer. Ich habe Geld, ich bin berühmt, ja. Frauen hat sich auch nicht wenig gehabt. So Anerkennung von der Gesellschaft auch nicht. Also alles, was man sich sozusagen als Mensch wünschen kann, hat er gehabt. Aber er hat sich dann trotzdem leer gefühlt. Und dann kommt eine spirituelle Krise. Und für ihn ist diese Krise einfach, hat einfach schlecht geendet, wenn man so will. Aber das muss nicht sein. Aber diese Krise kommen wir früher oder später. Entweder weil es der Tod immer näher heranrückt oder weil wir einfach so viel Erfolg haben in unserem Leben, dass wir merken, das kann es auch nicht sein. So, es führt eigentlich nirgendwo hin. So, oder der andere Weg, dass sozusagen genug Leid erfahren wurde und man einfach die Chance voll hat irgendwann. Und dann ist es auch sozusagen kommt eine Todessehnsucht, die sich, wenn man es nicht weiß, auf Selbstmord ausrichtet. Und wenn man es weiß, aufs Erwachen ausrichtet. Insofern kann man das so sagen, wie du gesagt hast. So, dass, denn was natürlich auch passiert ist, wenn... ich meine, das Leben macht niemals verkehrt, ja? Aber sozusagen, man kann ja sagen, wenn jemand zu früh aufwacht, ja? Aber in seiner persönlichen Erfahrung noch so viel Hoffnung hat darüber, was persönliche Ziele für einen leisten können, wenn man sie erreicht, dann wird sie natürlich sehr, hat diese Welt dann auch so viel Attraktivität für dich und so viel zu bieten, dass du ganz leicht aus diesem, nennen wir es mal Seinszustand, ja, sozusagen kontrahierst und wieder rauskommst und zurück da bist, wo du angefangen hast. Vielleicht hörst du dich nicht einmal, ja, aber das ist, als so könnte man das sagen oder als Beispiel nehmen für den Satz, dass du das Ziel nicht wertschätzen kannst ohne den Weg. Aber das Gegenteil ist auch wahr. Es ist nur eine Frage der Perspektive.
Wenn jetzt Interessierte oder eben Adepten, Schüler zu dir kommen mit all ihren Geschichten, ihren leidvollen Geschichten oder ihren Geschichten von Lehre und Sinnsuche, dann kann all das ja tatsächlich ein sehr kraftvoller Startpunkt sein, um diesen Weg zu initiieren, zu gehen. Mhm. Das ist ja sehr wertvoll alles. Nicht nur, sehr wertvoll. Ich muss dieses Leid loswerden. Nee, es kann Zündstoff,
absolut.
Benzin, Kraftstoff absolut. Sein.
Und das ist auch sozusagen eine Beobachtung, die ich mache. Mhm. Da ich nie Schüler sozusagen war von einem Lehrer, sondern im engeren Sinne, weiß ich nicht, wie das sozusagen bei mir wäre, aber ich sozusagen von anderen Seiten, wenn man so will, betrachtet, stelle ich fest, dass die Dinge, von denen man denkt, sie hätten keinen Wert, haben den größten Wert. Also oft sagen, zum Beispiel kommt es regelmäßig vor, dass je weiter der Austausch stattfindet mit jemandem, desto frustrierter wird jemand. Und unser normaler Menschenverstand sagt uns eigentlich, dass das ein Zeichen dafür ist, dass hier irgendwas verkehrt läuft. Aber aus einer wachen Sicht ist genau das, was passieren muss. Das ist also, um es so ganz oberflächlich zu sagen, es ist eigentlich ein Fortschritt, der aber als Rückschritt erlebt wird. Und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, wenn man vertraut, der ihm sagen kann, hey, dann ist alles okay. Das ist, ja, also ich erlebe es oft im Austausch, dass jemand mir etwas berichtet und ich freue mich total darüber, aber das Gegenüber denkt, hier läuft irgendwas falsch.
Hier wollen es nur loswerden. Ja, du hast ja zwei Bücher geschrieben. Jung, chaotisch, erleuchtet. Eine und Erwachen, Spiritualität.
Spiritualität, Erleuchtung, Erwachen.
Genau, das ist.
Ich meine, das ist Sie abgekürzt.
S-E-E. S-E-E, okay, das ist eine gute Hilfe. Die sind als E-Books zu lesen, zu erwerben. Und das erste hat ganz viele Fragen und Antworten. Da sind schon sehr viele, also jung, chaotisch, erleuchtet.
Das gibt es auch als Printbuch.
Das gibt es auch als Printbuch. Okay, ich habe die nur als E-Books. Und da sind eben diese Fragen und Antworten drin. Ne? Da sind schon sehr viele auch klassische Fragen gestellt worden von der Schülerseite oder von der Frangend und du hast da schon Antworten. Das hilft auch schon sehr, da mal reinzugucken. Und wenn man dich jetzt um persönliche Hilfe bitten möchte oder um längerfristige Begleitung, da kann man dich auf Facebook finden. Facebook-Seite Anzi Antila?
Nee, das ist facebook.com/frag Anzi.
Frag Anzi. Okay.
Aber wenn man dann bei Google Anzi eintippt oder spirituelle reintippt, dann findet man nämlich relativ schnell.
Ich kann dir vielleicht Fragen stellen, die noch nie zuvor ein Mensch gestellt hat.
Ja, ich warte darauf. Das ist vielleicht ja interessant, wenn jemand eine Frage stellt, die noch keiner gestellt hat.
Du hast ja auch regelmäßige Fragesessions auf dieser Seite. Ne? Also genau, unter dem Titel Frag Anzi. War das nicht mal sonntags irgendwie?
Da war mal sonntags, wurde verschoben auf Montag. Also, damit jetzt die Zuschauer wissen, worum es gerade geht. Ich habe einmal die Woche von der Facebook-Seite so eine Art kostenlose Fragestunde, die halt über Kommentare läuft, ja? Über schriftliche, schriftliche Fragestunde. Aber ich schreibe gerade ein neues Buch über Intuition und habe eine Gruppe mit 170 Leuten, die mir Fragen stellen und ich bin täglich da und beantworte die und Material zusammen für mein Buch. Gleichzeitig habe ich meinen Online-Tempel, wo es ans Eingemachte geht, ja, jeden Tag. Deswegen habe ich diese Fragestunde nur zur Zeit außer Betrieb gesetzt.
Ja, okay.
So, aber es könnte sein, wenn jemand dieses Video sieht, dass sie bereits wieder stattfindet.
Ja, oder es steht ja länger online möglicherweise.
Das heißt, am einfachsten ist es, sich einfach zu merken, dass der Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit Facebook ist. Da fährt man immer alles.
Facebook. Möchtest du noch irgendwas sagen? Fällt dir noch was ein, was du gerne?
Nur Dankeschön für die Möglichkeit.
Ja, danke auch. Danke für das Interview und für die Bücher. Ich bin sehr dankbar dafür.